Hast du Schwein dir einen 928 gekauft?
Ja, aber vor 3 Jahren schon.
Ach so. Ah, okay.
das ist nun wirklich keine News.
Ja, eben. Also bitte Leute, lass uns mal ein bisschen sachlich bleiben, ne?
Ja.
Corona, das ist vorbei. Das gibt es ja nicht. Ja.
Warum machst du das?
Bergheim ist auch wieder.
Ist wieder?
Ist wieder geöffnet. Mike, du kannst dich da jetzt anstellen. 2G, 7 Stunden haben sie in der Schlange gestanden.
Genau, ich wollte sagen, die ersten Hauptstadtpraktikanten bei den Zeitungen wurden in die Schlange gestellt.
Stimmt, beim Spiegel, ne?
Ja. Genau, mussten 7 Stunden anstehen,
Wahnsinn,
um dann von Sven Marquardt abgewiesen zu werden. Mit dem Satz, was willst du denn hier?
Genau, ja, die anderen durften aber rein. Die sie begleitet haben, durften rein, nur die Spiegel-Praktikanten mussten weg. Einige von den Leuten, die da vorm Berghain angestanden haben, 7 Stunden, die waren total enttäuscht, als sie an der Tür waren. Die haben gedacht, die dürften wählen gehen. Ne?
Immer noch Wahl.
Ja. Naja, es gibt ja auch immer noch Umfragen. Das fand ich das Allergeilste. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Du denkst, du Arsch. Denkst, warte mal, Moment mal, am 26. war doch Bundestagswahl. Wieso lese ich am 2. Oktober plötzlich Sonntagsfrage, wenn heute Wahl wäre, wen würde ich, das gibt's doch gar nicht. Mike ist natürlich bitter enttäuscht, weil seine CDU jetzt dann doch noch
was. Das ist nicht meine CDU, du Arsch.
Das Furchtbare ist, du merkst, es ist kurz nach der Bundestagswahl, wenn du bei Jamaika nicht mehr an Bailey denkst. Ja, obwohl du einen Fußball-Podcast
sondern
machst.
Sondern an Baileys.
Und stattdessen an Armin Laschet. Das ist doch furchtbar. Da ist doch was aus den Fugen geraten. Und was sagt Rainer Kallmund dazu?
Ja, Alter, kann ich dir sagen. Also, ich antworte dich gerne. Bin schon lange nicht mehr hier im Podcast gewesen. Fußball, BRD. Ich sage euch ganz ehrlich. Also, das hier mit dem Armin Laschet, das ist ein guter Mann. Den kann ich nur unterstützen. Andererseits, wenn er glaubt, dass er doch Bundeskanzler wird, ist er mit Klammerbeutel gepudert. Das ist so realistisch, wie wenn du beim Tönnies da plötzlich den Halloumi oder Feta plötzlich in der Kantine kriegst, da kannst du abhaken wie die Veggie Burger bei Tönnies. Das ist nicht. Aber eines möchte ich noch sagen. Wenn der Laschet unter der neuen Koalition mit den Grünen, der FDP und der Union Kanzler wird, dann ist der Slogan doch ganz klar: Jamaika macht das Würstchen.
So. Warte kurz.
Warte.
Ach, jetzt hat sie aufgelegt, siehste.
Mama hat gerade angerufen.
Mama hat gerade angerufen.
Das ist doch, wo wir gerade bei den Großen des Sports und bei irren Zufällen
schicke
sind.
Schicke kurz eine Sprachnachricht. Hallo Mama, ich kann gerade nicht. Ich bin mitten in einer Podcast-Aufnahme. Wenn du da aber gerne dabei wärst, dann kannst du wieder anrufen. Dann nehme ich dich rein. Dann kannst du mir sagen, was du zum Thema Eintracht Frankfurt und Bayern München zu sagen hast.
So.
Spoiler. Ne, Teaser, das ist Teaser. So, jetzt aber.
Zlatan Ibrahimovic.
Ja.
Hat am Tag der Deutschen Einheit Geburtstag. Ist das Zufall?
Es kann kein Zufall sein.
Außerdem heißt es ja, seit gestern heißt es ja Tag der Deutschen Eintracht.
So. Mhm. Oh, das habe ich bei Twitter gesehen, Mike. Und da hatte ich wieder mal so ein ganzes... Ich habe das gelesen und dann habe ich so kurz... Der Mundwinkel zuckte, ging leicht hoch und ich empfand fast so einen väterlichen Stolz. Ich dachte, ah, guck mal, da hat der Enkelkinderbrief, den ich Mike geschickt habe. Lieber Opa Mike, bitte sei lustiger. Und dann hat er sofort reagiert, ja.
War das ein ähnlicher Vaterstolz wie damals, als deine Tochter aus dem 2-Sterne-Franzosen kam mit einer Hummerschere in der Hand und sagt, guck mal, die Hand von der Krabbe.
Meine Tochter war so geil, die ist die Tage auf so einer Kette, hat sie da so rumbalanciert. Und dann habe ich natürlich wie ein guter Vater gesagt, jetzt komm da runter, du fällst auf die Schnauze und schlägst dir die Vorderzähne aus. Was sagt sie zu mir? Das wäre gar nicht so schlecht, dann käme endlich mal die Zahnfee. Die wählt mal FDP. Die wählt FDP.
Auf der Kette rumbalancieren ist doch eigentlich die Aufgabe von Niklas Süle.
Das gefällt mir. Sehr gut. Mm. Sie sehen, es ist doch ein Fußball-Podcast.
So. Und aber auch ein Podcast, der immer gerne auch wirklich sympathische Marken in den Vordergrund, in den Fokus stellt.
Heckler und Koch, heute.
So,
knallen Sie ab.
In diesem Fall jetzt unsere Freunde von Koro.
Ich bin so voll mit Koro, du wirst es nicht glauben. Ich habe mich die ganze, weil ich bin heute von Köln nach Hamburg, also man ist grundsätzlich immer froh, wenn man Köln verlässt. In diesem Falle bin ich mit der Deutschen Bahn gefahren. Sie war pünktlich, das möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen.
Hast du es getwittert? Wichtig immer Verspätungen oder pünktliche Geschichten bei der Bahn immer twittern.
So, ich habe es nicht getwittert, aber gut.
Ich habe es ja hier gesagt und Fußball MML hat eine deutlich höhere Reichweite als komplett Twitter. Insofern ist das ein Welterfolg für die Bahn. So, ja. Also und ich habe mich während der kompletten Bahnfahrt darauf gefreut, dass ich die anderthalb Stunden, die ich noch zu Hause habe, bevor ich hierher fahre, nutzen kann, um mir mit den Produkten der Coro Drogerie eine wunderbare Acai-Bowle zu machen. Also mit dem Acai-Pulver, mit der Mandelmilch, mit den Goji-Beeren, mit den Kakaonips, mit den Bananenchips, mit den Paranüssen, all dem. Die Bananen habe ich mir vom Markt geholt, ne? Aber nee, mit dem wurde ich beworfen. Mit den Bananen wurde ich beworfen. Als ich, und habe mir dann alles fertig gemacht und dann habe ich mir eine herrliche Acai-Bowl gemacht, habe in meinem Sessel gesessen und war mit mir und der Welt gut zufrieden. Das kann man wohl sagen. Also es war toll. Und das ist wirklich, man sieht es mir nicht an, aber ich empfinde großes Glück beim Essen. Und wenn man bei Coro ein bisschen über die Seite geht, das ist ja eine Online-Drogerie in erster Linie, dann findet man da fantastische Sachen und man, anders als zum Beispiel, wenn man jetzt, was weiß ich, also bei Subway oder sonst bei McDonald's oder so essen geht, dann empfindet man ja auch eine gewisse Reue, weil man weiß, dass man auch, also mal in Sachen fairen Löhnen nicht gut agiert. Das ist bei Coro auch anders. Das heißt, du hast nicht nur den Magen voll, sondern auch das Karma-Konto.
Schöner hätte man es nicht sagen können, oder?
Ich klinge doch wie jemand, der wirklich diese Produkte aus Begeisterung benutzt.
Absolut.
Ja.
Bei Coro bestimmt bei mir morgens mittlerweile den Kaffeegenuss. Es gibt Vanillekaffee als traditionelles Pulver, was ganz, ganz herausragend schmeckt.
Ja.
Und dann ein Cold Brew. Der kommt in so einen großen Sack und dann kann man dann so zapf, Ohrzapft ist.
Ja.
Ganz, ganz hervorragender Cold Brew Kaffee.
Sehr gut.
Also das ist so, während du da dir die Matcha Bowl reinklemmst, habe ich dann einfach schon 3 Tassen Kaffee getrunken.
Ja.
Oder halt ein schönes Glas Cold Brew. Das ist mein Coro. Und abends schön sojageschnetzeltes Shawarma-Art.
Aber wo alles in den großen Sack. Heute keine Werbung für Manscaped, das nur nochmal am Rande. Dafür für corodrogerie.de, unserer Lieblingsdrogerie und der Nummer 1 für haltbare Lebensmittel. Mit dem Code MML bekommt ihr 5% Rabatt auf euren Warenkorb. Also, wenn ihr so glücklich sein wollt wie Micky und Lukas, dann geht auf corodrogerie.de.
So ist es.
Oder?
Ja, sicher.
Ja. So, ich hatte eine kurze Anweisung,
ja.
Was ich denn jetzt mit dem Thema Musik machen soll. Ich weiß nicht, ob ich das so schnell finde, sonst mache ich es während der Sendung nochmal ganz kurz. Nun ja, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal ganz normal Musik, bitte. Jetzt weiß ich nämlich, was ich sagen sollte, nämlich Musik bitte sollte ich sagen, dann kommt die Musik und jetzt aus meiner Sicht als Spitzenreiter sage ich, warum nicht mal Leverkusen? Ja, aber vorher, das ist übrigens Michael Haas, der das Ganze vorgeschlagen hat, also Michael, ich habe es getan, aber
ja.
Vorher möchten wir natürlich einen anderen Michael hier vorschlagen und vorstellen vor allen Dingen, nämlich Michael Beisenherz.
Ich grüße Sie auf das Herzlichste. So.
Und in Berlin haben wir Lukas Vogelsang.
Lukas Vogelsang hat immer einen Jahresvertrag. Lukas Vogelsang erfüllt diesen Vertrag. Wenn dieser Mann stört, dann muss man das sagen.
Ich kenne das Zitat nicht, aber ich würde zu 100% tippen, das war wahrscheinlich Paul Dardai.
Richtig,
ja, natürlich. Ja. Der kleine Trainer. Ich bin so lange der kleine Trainer hier, bis der große Trainer kommt.
Ich finde es ein bisschen weinerlich langsam, wenn man
Es ist vor allen Dingen die schlimmstmögliche Koketterie. Ich habe mal ein 99 Fragen an mit Moritz von Uslar gemacht. Da hat er einen wunderbaren Satz gesagt auf die Frage, wie weit man eigentlich runter muss, um als Reporter auf Augenhöhe zu kommen. Und dann sagte er, mach dich nicht so klein,
so groß bist du gar nicht. Ja, ja.
Und das ist genau meine Message an Paul Dardai. Vorher aber, oder danach, oder zur gleichen Zeit, stelle ich mal den Mann vor, der sich natürlich eingelesen und vorbereitet hat. Hier ist Mike Nöcker.
Ich dachte schon, das sollte ein Scherz auf meine Kosten werden und dann ist mir eingefallen, ich wurde ja schon vorgestellt und da konnte ich mich dann beruhigt zurücklehnen.
Aber ich merke schon, dass die Luft für mich dünner wird, wenn das jetzt schon auf meine Kosten hier gemacht wird, dann ist ja dein USP quasi
weg. Ich habe meinen USP ja schon, in den ersten 20 Sekunden durch so eine verunglückte Kalmund-Parodie im Grunde genommen ja meinen Anteil an diesem Podcast geleistet, kann mich jetzt die nächsten 40 Minuten zurücklehnen, bevor ich dann nochmal einmal hochschrecke, den Hansch mache und dann endgültig wieder in mir zusammenfalle.
Jetzt lachen die Leute und die wissen gar nicht, wie wahr das ist.
Alles komplett richtig.
Aber man muss folgendes, ist ja so, Mike darf ja heute alles, Mike ist Tabellenführer.
Spitzenreiter.
Pass auf, Mike, du darfst jetzt ich gebe dir jetzt 60 Sekunden, handgestoppt. Hm. Du hast jetzt 60 Sekunden, in denen du über St. Pauli sprechen darfst und über die Bandenwerbung zum, wie heißt das, Zentrum für politische Schönheit. 60 Sekunden, mehr nicht, aber ab jetzt. Komm, alles, was du schon immer mal sagen wolltest zu St. Pauli und ihrer Bandenwerbung und ihrem Tabellenplatz.
Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey. Also das muss ich natürlich nochmal sagen, ne? Die Nummer eins der Stadt sind wir. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja. Du bist schon gelangweilt, bevor ich überhaupt
richtig
anfange.
Catch me, richtig. Ja.
Aber wirklich eine tolle Geschichte passierte beim FC St. Pauli gestern beim Spiel gegen Dynamo Dresden. Der FC St. Pauli grüßte nämlich auf seiner Bande den Flyer-Service Hahn. Mhm. Und dazu muss man wissen, der Flyer-Service Hahn ist ja dieses nicht existierende Unternehmen, das 5 Millionen Flyer für die AfD gedruckt und danach vernichtet hat.
Ja.
Was natürlich sofort viral ging und auch in der Mopo auf der 1 war.
Ja.
Sogar der tatsächliche Druckpartner, und ich müsste jetzt wissen, wie er heißt, vom FC St. Pauli hat gesagt, komm hier, unsere Bandenzeiten bekommt ihr auch
ist
noch.
Natürlich ist natürlich sehr, sehr lustig. Wir lachen darüber. Funktioniert aber für die AfD natürlich auch hervorragend. Also großes Kompliment. Auch da wieder klasse eingezahlt auf das AfD-Narrativ. Man versucht ja
eine... Du meinst die Reaktion auf der anderen Seite, dass dann...
Ist ja klar, was dann passiert.
Der linksextremistische...
Klar, wenn du natürlich dann die Flyer der AfD und deren Vertriebswege boykottierst, dass die natürlich wieder sagen werden, guck mal, so wird mit einer Partei aus dem Bundestag umgegangen. Also... Also habe ich da jetzt Essig in den Wein gekippt?
Nee, ich habe die Flyer-Firma ja nicht gegründet und ich habe es auch nicht vernichtet.
Ich meine, ich finde es natürlich lustig, wenn die Arschgeigen einen auf den Sack kriegen, aber ich fürchte,
dass solche Aktionen... Aber redest du halt über Dynamo Dresden? Das kann doch nicht sein.
Apropos, SS-Sigi ist tot. Wie bin ich? Nein, das ist ja Quatsch. Das ist ja schließlich, der gehört natürlich zu Borussia Dortmund. Also nicht direkt, aber Borussia
man konnte,
Dortmund.
Man konnte übrigens sehen, es waren 15.000 Menschen im Stadion, davon... gehen ja normalerweise in den Block, lass mich ganz kurz reden, ich glaube es sind 10%, also gehen 3000 Leute in den Gästeblock. Mhm. Es waren ungefähr 120 da, man konnte also sehen, in ganz Sachsen alle Geimpften waren gestern beim Spiel.
Ja.
Das war so der Running Gag, aber eigentlich
es ist leider ja wirklich die bundesweite Impfquote ist ja jetzt endgültig dann auch zum also ein bisschen auch da wieder wie bei Laschet irgendwann guckt man so und denkt, das klettert noch die Prozente und dann ist Feierabend. Jetzt liegen wir bei 65%. Und in Sachsen ist sie ja, glaube ich, bundesweit die schlechteste Impfquote und dann wiederum das Bundesland mit der höchsten prozentualen Beteiligung und Zustimmungsrate der AfD. Diese Dinge sind ja nicht ganz voneinander zu trennen. Ja, genau. Naja.
Zufall.
Meine Fresse, sicher? Ist das alles eine Scheiße, wirklich.
Gut, war das jetzt aber der St. Pauli-Block? Sind wir durch mit dem Quatsch?
Das hoffe ich ja wohl.
Sag mal, was seid ihr denn?
Das ist ein Erstliga-Podcast.
Leute.
Ja, was denn?
Wirklich, wenn der VfL Bochum hier Erster war, oder als er Erster war, ne? Ja. Was haben wir hier Minuten, ich möchte fast sagen, also halbe stundenweise über den VfL Bochum geredet.
Ja, das ist ja auch ein Fußballclub und nicht eine Agentur.
Jetzt ist einmal in der Geschichte der zweiten Liga mein Verein am 9. Spieltag Tabellenführer.
Ja.
Hart erarbeitet.
Totenkopf, Udi. Longboard. Currywurst. Ping-Pong.
Longboard ist Bayern München. So.
Stimmt, ja. Wer fand's gut?
Ja, ich
wer
fand's natürlich. Gut?
Das war, Lukas, hast du das mitbekommen? Als Julian Nagelsmann da auf seinem elektrisch betriebenen Longboard da über die Sebener Straße fuhr, wirklich, also wie, der mittlere Frank Thelen. Wer hat dann plötzlich getwittert, ach, jetzt wird der FC Bayern mir jetzt doch noch sympathisch.
Ich habe getwittert.
Und wer war? Unser Freund Mike Nöcker, der springt auf so einen Käse an. Unglaublich.
Ich habe getwittert, ich hasse Julian Nagelsmann, er macht den FC Bayern auch noch sympathisch.
Das klingt so ein bisschen, so wie du es gerade gemacht hast, klingt es so, als wenn Helm-Peter gerade aus dem Winterschlaf erwacht.
Genau, aus der Höhle.
Wie so ein Braunbär. Leute, ist nicht so egal.
Simon Terodde, den können wir mal feiern, wenn wir schon über die zweite Liga sprechen.
Ist er der deutsche Dieter Schatzschneider?
Ja, geil. Also, ja,
wie viel? 153 jetzt?
Genau, 153. Burgstaller hat auch schon wieder getroffen.
Ich komme mit dem Longboard nach Hamburg und vermöbel dich.
Darf doch alles nicht wahr sein, ey.
Mit diesem Totenkopfschlüsselband, was ich mal beim Butni gekauft und dir geschenkt habe.
Meine Damen und Herren, liebe Kinder, lasst euch von diesem ignoranten Pack hier bei Fußball MML, also insbesondere Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang nicht abschrecken. Schaut euch Spiele vom FC St. Pauli an. So schönen Zweitliga-Fußball habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. So.
Genau, gebt euch einen Ruck. Nennt euer Kind Guido.
Guido heißt der
Guido.
Übrigens.
Heißt der Guido?
Ja.
Nein.
Knaller! Ja. Ja, der ist ja, der ist Ösi, ne?
Ja,
das finde ich auch so seltsam. Ich habe ja früher mal mit Servus TV gearbeitet und dann hat man auch mit Menschen telefoniert, die dann hieß auch einer Guido, ne? Klar, so Guido, ja. Ne? Der Guido.
Und dann sagt,
ja. Na, grüß dich, Servus, Papa, der Guido, der kommt gleich, der Guido. Wollt ihr mich verarschen, aber der Guido heißt er, das ist der Guido, ne? Der ja. Guido. Also völlig, das ist
aber,
wirklich
das
ein Volk.
Das habe ich aber auch noch nie gehört.
Ja. Oder?
Guido. Er heißt Guido. Auch deshalb Guido, ja. Weil die Mutter den Namen italienisch klingen mochte. Also sie hat
ja,
ihn quasi...
dann soll sie ihn doch Roberto oder was ich nennen, oder?
Luigi.
Albano, Luigi. Luigi Butler.
Frag mich auch die ganze Zeit, also wenn man es schwarz auf weiß liest, wieso heißt er denn Joshua Kimmich? Ich verstehe das überhaupt nicht. Was ist das für eine prätentiöse Kackscheiße?
Ja, vor allen Dingen, ist er ja benannt. Dass wir hatten ja bei unserer EM-Sendung, hatten wir ja den Onkel von Joshua Kimmich da. Ich glaube, Onkel Walter, der ja auch eine eigene Band hat, irgendwie Sunrise oder so. Also sag mal so ein bisschen, also gegen die Band von Joshua Kimmichs Onkel sind die Amigos quasi die Beatles, ne, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Und der erzählte ja auch, dass also hier unseren Joshua, den haben wir ja danach genannt, weil ich bin so ein großer Fan, oder der Papa von dem ist so ein großer Fan von dem U2-Song The Joshua Tree. Und da stimmt ja nichts dran. Es gibt keinen Song The Joshua Tree von
YouTube. Es gibt ein Album.
Und das heißt ja auch nicht Joshua Tree, sondern Joshua Tree.
Also aber da frage ich mich, hat Öves Eigenrauch dazu schon eine Kolumne geschrieben? Der
Leute,
Öves aus
Leute,
der Taz? Entschuldigung, warte, wir schweifen ab. Sie hören jetzt Maik Nöcker.
So, Boogie.
Ja, Burgknaller!
So, vielen Dank. Ich meine, er hat schon wieder getroffen.
Was hatten wir doch gerade schon?
Ja, aber noch nicht mit dieser Ekstase, dem Knaller da dran. So, vielen Dank dafür.
Ja.
Vielen Dank dafür. Natürlich. So, jetzt hätte ich gerne mit der Stimme von Helmut Kohl den Tag der deutschen Eintracht.
Also, das ist mein Tag. Der wurde in Halle gefeiert. Der Tag der deutschen Eintracht. Das ist mein Werk. Ich bin stolz drauf.
Aber ist das keine? Der Kanzler der Eintracht.
Der Kanzler der Eintracht. Man nennt mich den großen Ividus. Ja, schön.
Schwarz-Weiß-Blau, ne?
Ja, Schwarz-Weiß-Blau.
Schwarz-Weiß wie Schnee.
So habe ich euch das Land hinterlassen.
Schwarz und Weiß wie Schnee, so schön die SGE.
Ah, toll.
Und das jetzt mit. Das kannst du singen jetzt.
So, du kannst jetzt mal weitermachen. Ich bin doch hier nicht deine Handgruppe.
Wir gehen jetzt. Lass den armen Mann in Ruhe. Ja. Der sieht seit 10 Jahren so aus, wie Zlatan Ibrahimovic gestern geworden ist. Ey.
Kinder, kurze Frage.
Ja.
Ist Nagelsmann dekodiert worden?
Der Falsche. Ist er der Falsche?
Es ist, glaube ich, viel, viel einfacher. Du hast eine Mannschaft, die 9 Pflichtspiele in Folge gewonnen hat, die sehr, sehr gut funktioniert. Und sie spielt genau wie in allen anderen Spielen. Unfassbar gut nach vorne, nur leider 3,5 Prozentpunkte weniger präzise. Ja. Und dann steht auf der anderen Seite Kevin Trapp im Tor und hat einfach vielleicht den besten Tag seines Torwartlebens. Also den besten Tag in seinem Torhüterleben und hält bis auf das Gegentor durch Goretzka jeden Ball. Und man kennt das auch, wenn man selber spielt, wenn Lewandowski aus 4 Metern gegen eigentlich ja alles richtig macht und den Ball vom Torhüter wegköpft und der fährt noch neuermäßig Bein aus in einem Irrsinnsreflex, dann weißt du, okay, das Ding ist heute gelaufen. Wir werden hier keins schießen und wenn auf der Gegenseite, also ist ja so ein bisschen, als hätten sie getauscht, wenn auf der Gegenseite plötzlich Manuel Neuer nicht mehr ganz Manuel Neuer ist, sondern Kevin Trapp in all den anderen Wochen zuvor, dann verlierst du so ein Ding nochmal 2-1.
Die haben getauscht.
Ja,
die haben getauscht.
Buddy-Switch-Komödie, ne?
Buddy-Switch haben die gemacht. So ist es.
Auch ein so schönes Kohlwort, Batty Switch.
Aber so ist es.
Ja.
Ja,
ja, ja, das, da hat Lukas das natürlich schon ganz richtig gesagt, weil wenn Trapp da so über sich hinauswächst, dann verzerrt es das Ergebnis vielleicht auch ein bisschen den Hergang des Spiels. Aber so läuft's halt manchmal. Wie gesagt,
das letzte Mal, dass ein Trapp in München so über sich hinausgewachsen ist, war bei der Flasche Leerrede.
Oh Gott, ey, das ist auch wirklich, dafür werde ich Trapattoni immer hassen, ja, dass jeder Volltrottel bis zum heutigen Tag mit diesem Flasche Leer-Ding kommt. So,
hat er jetzt zuletzt Horror, noch,
genauso wie zuletzt dieser ganze, ja, ist dann halt schon Weihnachten-Scheiß.
Oder Horror, bin ich schon drin?
Ja, oh.
Ja, aber Trapp hat doch sogar nochmal eine Netto-Werbung bekommen.
Ja, ja.
Mit
ja.
Flasche leer, irgendwie Getränke. Ja, das war ganz furchtbar.
Wahnsinn, ey, was machen die Leute
ab,
da alle?
Wir schweifen ab.
Kommen wir zurück zu den Zahlen.
Ja.
10-4 Chancen für die Bayern, 10-1 Ecken. Das Spiel geht 1-2 aus.
Herrlich.
Durch das Siegtor von Kostic. Und jetzt kleine Frage. Wer war der letzte Spieler, der für die Eintracht ein Siegtor in München erzielen konnte?
Christoph Preuß.
Ist das schön?
Per Fallrückzieher.
Ist das geil? Warte, ich bin ja gerade nicht im Studio, aber hat Mike ein Fragezeichen im Gesicht?
Ja, auf jeden Fall ein sehr großes.
Das ist die Frage, aber stimmt's?
Nein, es ist, also der das letzte
27
Sieg,
Jahre her, ne?
Der letzte Sieg der Bayern war am 8, also der letzte Sieg Eintracht. Der Eintracht in München war am 18. November 2000.
Ah, warte.
Jahre, ja.
Das muss ja gewesen sein.
Uferbein.
Nee, das war diese, das Jeboa. war Salou doch noch bei Frankfurt.
JJ Okocha.
Nein, jetzt da war der schon weg.
Du machst 8 oder 10 Jahre.
Du bist komplett durcheinander. Nein, 2000, das muss gewesen sein zu der Zeit. Da war, glaube ich, gerade Jörg Berger oder Magath. Oder Magath gerade Trainer von einer von beiden.
Einer von beiden.
Und Salou war in dem Team. Und,
ich gebe dir einen Tipp.
Ja.
Ich gebe dir einen Tipp. Es war der letzte große Norweger.
Ja, Fjørtoft, natürlich.
Ja.
Fjørtoft, ja.
Jan Arge Fjørtoft.
Den hatte ich die ganze Zeit im Kopf, aber den hatte ich nicht mit diesem Sieg verbunden. Den habe ich natürlich, aber in dieser Zeit hatte ich ihn schon da gesehen. In einem, ich meine, Fjørtoft ist ja derjenige, der auch gesagt hat, dass er grundsätzlich nicht für Sex vorm Spiel ist.
Ja.
Weil er sagt, allein schon deshalb, weil ich mir mit Bashiru Salou ein Zimmer teile. deswegen verlinke ich die beiden immer. Ja.
Pass auf, ich habe gerade die Idee, wo ich euch beide nur auf dem Ohr habe, gerade die Idee geboren für ein Fußballquiz.
Mhm.
Es ist so, es treten zwei zusammen an, aber sie spielen letztendlich gegeneinander.
Ja, also das einer hat gerade gut funktioniert.
Genau,
ja.
Einer muss die Frage beantworten und der andere sagt alle wirklich möglichen falschen Antworten. Also es geht um die Eintracht aus 2000. Also er lenkt dich halt die ganze Zeit ab.
Genau.
Das ist so ein bisschen wie Ruckzuck, nur für
Bernd Idioten. Hülsenbein. Ja, so, Bernd genau. Hülsenbein.
Nein, so, also nennen Sie die
Bernd
Mannschaft von Eintracht Frankfurt aus der Saison 2000-2001 und Mike Nöcker liest halt die Aufstellung der Mannschaft von 92-93 vor.
Werner Lorand.
Aber 2000 war Ansgar Brinkmann 2000 auch in Frankfurt?
Da war der schon weg.
Ah.
Da waren so, also das war so 2000 war die Zeit, Fjørtoft, Salou, Rolf Christel, Gemien, Olaf Jansen, wahrscheinlich Thomas Sobotzig auch noch, wobei der da wahrscheinlich gerade mal kurzzeitig bei Lautern war. So diese Zeit muss das gewesen sein. Und kurz davor, zu der Zeit von Ansgar Brinkmann, war dann unter anderem, glaube ich, auch noch Urs Günzensberger, der war doch im Knast ein halbes Jahr. Vielleicht verwechsel ich die beiden auch einfach in diesem Falle.
Olaf Jansen war ja auch Trainer mal beim FC St. Pauli. Damals waren wir aber nicht Tabellenführer.
Ich gehe kaputt, ey. Ich werde.
Das ist so ein bisschen, also diese 2000er Mannschaft, die dann die Bayern geschlagen hat, war ja so das Überbleibsel, der Rest von der Mannschaft, die 99, genau. Ja, wir melden uns vom Abgrund, unter Jörg Berger, Gott hab ihn selig, noch das Wunder geschafft hat. Damals 5-1 gegen Kaiserslautern, Fjørtoft mit diesem Übersteiger gegen Reinke.
Das war natürlich im Grunde genommen, für mich war das, das Ganze mal ein, wie ein Gemälde von Hieronymus Bosch, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Vorgedacht.
Und dann hat die ja danach, nach Jörg Berger, ja Felix Magath übernommen, über den Fjørtoft dann sagte, ich weiß nicht, weil er sagte ja vorher über Berger, Berger hätte auch die Titanic gerettet.
Richtig.
Und dann wurde er ein Jahr später gefragt, da sagte er, ich weiß nicht, ob Magath die Titanic gerettet hätte, aber alle Passagiere wären fit gewesen.
Topfit, ja. Topfit. Genau.
Und das ist ja so diese Mannschaft, so diese Eintracht-Frankfurt-Mannschaft 99, 2000. Das ist aber auch, wie wir jetzt merken, sehr lang her.
Mhm.
Was man konstatieren muss zur Mannschaft jetzt, die findet sich langsam unter Glasner.
Ja.
man merkt es, so langsam fangen dort die Automatismen anzugreifen. Nun ist dieses Bayern-Spiel kein Gradmesser dafür, weil es wirklich komplett absurd gelaufen ist. Also nochmal den Spielfilm zusammenfassen. Hinteregger mit einem völlig chaotischen Ballverlust. Daraus resultiert das Tor durch Goretzka. Dann macht er aber, glaube ich, 170 Sekunden oder so das 1-1 mit der allerersten Chance. Und dann drehen die Frankfurter das fast noch in der ersten Halbzeit, womit man, klassisch, jetzt ist wieder der Werner Hansch-Moment, den Spielverlauf auf den Kopf gestellt hätte. Und dann verlieren die Bayern das hinten raus durch dieses Kostic-Tor, wo ich auch sage, den hat ein Manuel Neuer ja normalerweise.
Ja.
Man kann doch nicht immer gehen, ne?
Sah er, das ist der Moment, wo der Sportreporter oder Kommentator dann sagt, da sah aber auch Manuel Neuer nicht besonders gut aus. Oder er sagt auch, an guten Tagen hält er den.
Ja, genau so ist das. Ja, ja. Es ist nur dann, wenn man sich die Aufstellung anguckt, also bei den Bayern ist es ja tatsächlich im Moment ein Gemälde, die erste Elf. Ich sehe die ja sehr, sehr gern. Aber wenn man dann halt guckt bei Eintracht Frankfurt, da sind halt so unglaublich viele Namen. Also wenn man die Büffelherde noch im Kopf hat, wenn man André Silva noch im Kopf hat, da ist dann vorne neben Kostic halt Boré, Lindström, im Mittelfeld Jakic, außen Touré zurückgekommen. Das ist alles so, das ist sich noch empfinden. Und jeder weiß das, der Fußball verfolgt. So ein Sieg bei den Bayern kann ja dann doch auch die Initialzündung sein für den Rest der Saison.
Es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass wir jetzt in eine Phase der Saison einbiegen, in der die neuen Trainer, sprich Glasner und auch Adi Hütter, langsam greifen, also exakt das aufnehmend, was du gerade gesagt hast, gilt ja dann auch jetzt mittlerweile dann für Gladbach. Da merken wir auch, dass eine positive Entwicklung bemerkbar ist. Jetzt auch gegen große Clubs schon gewonnen, siehe BVB beispielsweise. Das ist ja auch ganz schön, weil es wäre ja auch ein bisschen doof, wenn nach 6 Spieltagen bereits die Messe gelesen wäre und dann so Weinzielmäßig klar ist, hier geht ja einfach gar nichts mehr. Ist ja beruhigend. Man wird ja dann doch ein wenig nervös als Clubverantwortlicher am Anfang einer Saison, wenn du einfach merkst, die ersten 4-5 Spieltage gehen einfach alle verloren und du kannst dann einfach auch schon diese Punkte nicht wieder gut machen und dann greifen die berühmten Mechanismen dann doch einigermaßen zeitnah. Ja. Ist ja auch ehrlicherweise als Fan der Bundesliga ganz schön, wenn bestimmte Clubs, mit denen man entweder sympathisiert oder man sie einfach als große Clubs gerne in der Konkurrenz da oben sieht, dass die nicht gleich am Anfang so jammerlich abscheißen, dass die einfach schon dann keine Rolle mehr spielen.
Wie witzig übrigens auch, dass man nach dem dritten Spieltag schon schreibt, dass die Trainerrochaden alle nicht funktioniert haben haben sich verzockt und so weiter.
Ja, klar.
Und
man Quatsch überlegt man dann, ja
klar,
ne?
Und man überlegt dann, mein Gott, es ist jetzt der 7. Spieltag und natürlich ist es so, dass bestimmte Mechanismen auch eben brauchen, so wie im richtigen Leben auch. Fügt so sich ja nicht sofort alles so, dass es auch gleich sofort funktioniert, umso schöner zu sehen, natürlich irgendwie für alle beteiligten Vereine, dass die Idee, die dahinter steckte, wohl offensichtlich in Frankfurt, Mönchengladbach, möglicherweise sogar auch in Leipzig, sich so langsam jetzt durchsetzt.
Genau. Also Leipzig ist natürlich sicherlich noch von allen das größere Fragezeichen. Ja. Aber es ist beruhigend, dass das jetzt langsam zündet.
Naja, also dieser Sieg jetzt in München hat ja bei Frankfurt einfach wirklich auch zur Nervenberuhigung beigetragen. Weil wenn du auf die Tabelle schaust, sie haben jetzt 8 Punkte, 2 mehr als Hertha BSC. Sie wären halt bei einer Niederlage bei 5 Punkten stehen geblieben und wären dann 15. in der Tabelle. Und dann fängt es natürlich das Rechnen an und das Grübeln und das Zweifeln, ob das mit Glasner alles so richtig ist. Gladbach ist ja dahingehend, weil sie jetzt Dortmund geschlagen haben und weil sie auch Wolfsburg geschlagen haben. Also eigentlich genau die beiden Teams, wo man gedacht hätte, da wird's richtig schwer nach diesem Start. Ist natürlich schon wieder was anderes, weil die sich mit 10 Punkten nach oben orientieren können. Da ist der erste Tabellenplatz nur noch 6 Punkte weg. Naja, also ich meine, mit 10 Punkten, wenn die Bayern auch nur 16 haben, stehst du ja nicht ganz so schlecht da.
Nö, das ist
so
richtig.
Und das ist natürlich das, und das gibt dir Ruhe. Also so wie die Frankfurter jetzt völlig überraschend bei den Bayern gewinnen, ist das ja natürlich für Gladbach auch. Ey, da verlierst du die ersten Spiele, kommst nicht in die Saison, dann spielst du ausgerechnet gegen die andere Borussia, was immer schwierig ist. Dann spielst du ausgerechnet gegen die Wolfsburger, die ja wirklich einen Raketenstart hingelegt haben an den ersten 5 Spieltagen. Und dann dreht sich das. Jetzt siehst du, jetzt ist plötzlich, ist Gladbach nur noch 3 Punkte hinter Wolfsburg. So rückt das alles enger zusammen. Macht natürlich auch mehr Spaß für die Fans. Aber es ist natürlich trotzdem dieses, du kannst ein bisschen mehr in den Herbst hineingleiten, wenn bei dir nicht mehr derart der Baum brennt. Und das geht jetzt in Frankfurt nach diesem Spieltag und das geht eben auch in Gladbach. Ob das jetzt alles trotzdem so sensationell ist, wie sie sich das erhofft haben oder so schlecht, wie wir es schon gemacht haben. Das wird sich dann erst, glaube ich, zur Halbserie zeigen.
Traurig ist natürlich, dass im 5. Spiel hintereinander jetzt leider eine Serie gerissen ist. In Frankfurt.
Das
ist eine lustige Serie, oder?
Ja.
Die haben nämlich tatsächlich gespielt gegen Bielefeld 1-1, gegen Stuttgart 1-1, gegen Wolfsburg 1-1, gegen nochmal Bielefeld, das war dann, glaube ich, Pokal. Nee, warum steht hier zweimal Bielefeld? Das ist doch...
Ich weiß nicht genau. Die haben international auch, ich glaube in der Europa League haben die
auch 1-1 gespielt. Ne?
Gespielt
ja.
So.
Und jetzt halt eben 1-2. Also es ist ein kleiner... vom Twitter-Kanal von DAZN gesehen und natürlich einfach ungefragt, wie man das so macht sozialen Netzen, einfach ungefragt übernommen und stelle gerade fest, es ist zweimal das Bielefeld-Logo drin. Aber unabhängig davon ist das natürlich eine interessante Serie gewesen, die jetzt gerissen ist. Ich nehme an, Trauer wird in Frankfurt darüber niemand verspüren.
Ich denke eher nicht, nein.
Die Frage ist ja viel mehr, wie ist die Gefühlslage jetzt auf dem Longboard? Also, was sagt Nagelsmann? Wie geht's ihm? Oder kann der das einfach auch einordnen und sagen, man kann auch in so einer langen Saison nicht alle Spiele gewinnen und so etwas passiert, also klassischer Betriebsunfall. Ist ja auch die Frage, da Thomas Müller hat nach dem Spiel gesagt, naja, das war's jetzt erstmal mit den Super Bayern.
Naja.
Oder zeigt den Bayern letztendlich oder rückt diese Niederlage gegen Frankfurt alles so mehr in die Perspektive, weil natürlich schlägst du Barcelona in Barcelona, du schlägst Leipzig in Leipzig,
ja.
Du schlägst Dortmund im Supercup, aber Leipzig hat Probleme, Barcelona zerlegt sich gerade komplett selbst, das ist international im Moment für niemanden mehr, also auf Champions League Niveau für niemanden mehr eine Konkurrenz, die Leipziger waren auch noch in der Findungsphase, also ist alles schon optimal bei den Bayern oder hatten sie auch die richtigen Gegner zur richtigen Zeit? Und so ist was, wird natürlich hinterfragt, sobald du zu Hause gegen Frankfurt trotz 10 Chancen und 10 Ecken 1-2 verlierst.
Klar, also ich meine, das zeichnet einen guten Verein ja auch aus, dass man dann nach einer solchen Niederlage dann viele Dinge hinterfragt, aber du hast es ja richtig aufgezählt, also gegen wen die da alles gewonnen und wie gespielt haben, also wir reden ja nicht über Androiden, da muss ja dann auch mal so ein Tag passieren, wo dann halt eben ein Kevin Trapp halt einfach alles weghaut, was da kommt oder so gut wie alles und dann verlierst du halt mal. Es dient ja auch, also auf dem Level kann so eine Niederlage ja auch sehr von Vorteil sein, dass man halt einfach mal so einen Negativabgleich hat, dass man mal gucken kann, ach guck mal hier, da hakt's, da ist es nicht optimal, dass du mal so eine Feinabstimmung wieder machen kannst. Das ist ja, also ich glaube, für gute Trainer ist eine solche Niederlage gegen solch ein Team eigentlich auch ganz hilfreich, dass man mal ganz klar die Schwächen aufzeigen kann, weil die Aufmerksamkeit auch seitens der Spieler eine andere ist, als wenn du jetzt, gewonnen hast 3-1 und gehst trotzdem her und sagst, guck mal hier, guck mal da, dann kann es auch schnell mal sein, dass die Spieler mit den Augen rollen und sagen, jetzt dreht er aber langsam komplett am Rad, wann werden wir denn hier auch mal gelobt? Wenn du aber eine Niederlage hast, kannst du sagen, so jetzt kommen wir mal alle zusammen, jetzt gucken wir uns das mal an. Also das ist ja nicht nur schlecht.
Ich lerne ja komplett neue Sätze jetzt auch, ne? Also ja. Ich lerne jetzt zum Beispiel ja auch den Satz, gut, Tabellenvierer nach dem 9. Spieltag oder jetzt in diesem Fall nach dem 7. Spieltag beim FC Bayern, dafür kannst du dir ja nichts kaufen. Die Saison ist noch lang.
Ja.
So, also
ja,
jetzt, Mann, wenn du hier in Oster hast. Abgerechnet wird am Schluss. Also alles Sätze, danke, die ich jetzt hier natürlich...
Hier bleibt kein Stein mehr auf dem anderen.
So,
das war jetzt Tilman Kuban, aber trotzdem.
Schön, ja.
Die beiden verwechsel ich immer.
Alles Sätze, die ich jetzt ganz neu auch in meinem Fansein
Bock
sozusagen...
Bock umstoßen. Wir müssen den Bock umstoßen.
Auch das habe ich...
Überragend.
Ja gut, aber Micky hat noch mal probiert zu unterstreichen, dass er gerade aus der Perspektive des Tabellenführers auf den Fußball schaut. Und deswegen kann man natürlich sehr gut mit Großmut die Dinge einordnen.
Ja,
das tut Mike Nöcker gerade. Da ist er Staatsmann durch und durch.
Ja, danke.
am Übel und der Staatsmann.
Großer Europäer. Ich würde sogar sagen,
auch ein großer Europäer.
Großer Europäer. Ja. Und Transatlantiker.
Ja. Ja, aber das ist ja so ein bisschen, was du sagst, Micky, dass man sozusagen die inneren Werkseinstellungen der Mannschaft nochmal kalibrieren kann.
Genau, genau.
Und das machen die Bayern, glaube ich, auch.
Ja.
Und trotzdem ist es ja so, und das wäre für mich eine Überleitung zum SC Freiburg, ich finde, man kann ja immer jeden Erfolg und jedes Ergebnis auch relativieren. Also du gewinnst auf dem Papier 3-0 gegen Barcelona, schlägst Leipzig 4-1 in Leipzig. Und dann kommen natürlich die Leute, ich ja in diesem Fall, sagen, ja, aber guck mal, wie in welcher Verfassung die Leipziger waren. Ja, mhm. Schau mal, in welcher Verfassung die in der Champions League gegen Brügge gespielt haben. Ist das wirklich der Gradmesser für den FC Bayern? Ist dieser FC Barcelona unter Ronald Koeman, ist das im Moment der Gradmesser? Und wahrscheinlich nicht. Das ist aber die alte Krux, das kennen wir aus der Guardiola-Zeit. Der Gradmesser oder die Gradmesser für die Bayern kommen meist erst ab April.
Also ein bisschen hin.
Das ist richtig.
Ja, ja, klar.
Ja, ja, gut, klar.
Also sie werden halt, und deswegen ist es wahrscheinlich sogar, hast du recht, wahrscheinlich ist das das Beste, was ihnen passieren kann, weil wenn Kiew sie nicht fordert, also sie nach einem 5:0 unter der Woche nicht zufrieden sein können, ja, das ist überhaupt so eine Aussage. Ich wäre mal über 2 Tore wäre ich schon mal froh als Hertha-Fan.
Aber dass so eine Niederlage halt eben auch gut sein kann, um in den Werkseinstellungen nochmal genau alles zu überprüfen. Das hat ja zum Beispiel auch der FC Schalke in der letzten Saison sehr, sehr gut bewiesen. Also sie haben davon profitiert. Sie haben das eine gesamte Saison durchgezogen, um mal wirklich intensiv zu schauen, wo sind die Schwachstellen, und stehen jetzt in der zweiten Liga ja eigentlich ganz gut da. Und wo wären sie gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten?
Ohne das Tor von Sparwasser wären wir, '74 nie Weltmeister geworden.
So.
Es gibt wichtig, und, es gibt eine Niederlage.
Und weil das möchte ich dir was sagen, mein lieber Herr Vogelzang, und weil die Ossis uns damals mit der rechten Niederlage zur rechten Zeit durch den Sparwasser uns genau aufgezeigt haben, was es bedarf, um dann Weltmeister zu werden, habe ich Jahre später gesagt, jetzt habt ihr es euch verdient, jetzt nehme ich euch dazu, ihr dürft mitmachen bei meiner BRT. Und ich habe den Mantel, den Wind der Geschichte, da habe ich den Mantel ergriffen und habe gesagt, bitteschön. Und wenn jetzt noch die Ossis dazukommen, sind wir auf Jahre hinaus unschlagbar.
Das ist natürlich mit dem jungen Trainer in München ein Schuss vor den Bub.
Schön. Sehr schön. Ach ja.
Ja. Ja, so ist er es ja.
Ja.
Ja. So, jetzt kann ich mich wieder hinlegen. Jetzt habe ich wieder eine halbe Stunde Zeit. Ja.
Sehr gut.
Ja, ist ja so, ne?
Hast du schön gemacht.
Ja.
Wir müssen kurz Werbung machen.
Ach, jetzt hör aber
wirklich,
auf.
Wirklich. Der beste Gag bei Fußball-MML. Wir machen kurz Werbung und sind gleich wieder da.
Bisschen wie der Comedy-Preis, ne? 4 Stunden und dann 8-mal Werbung dazwischen mit Autoverlosen und so.
Ja,
ja, und nur hier ist heute schon mehr gelacht worden, sag ich mal.
Das ist richtig. Ja? Das ist richtig. Mein MML.
Unser Partner heute ist die ERGO Unfallversicherung.
Wusstest du, wie oft in Deutschland ein Unfall passiert? Also auf so einer Zeitschiene quasi. Also wenn du jetzt sagen könntest, keine Ahnung, jeden Tag ein Unfall oder jede Minute ein
Definiere
Unfall.
Definiere Unfall, weil ich habe gelernt, die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Und da sind wir schon am ersten Punkt, weil die ERGO Unfallversicherung die komplette Unfallversicherung abdeckt. Also alle Unfälle. Außerhalb und innerhalb, beim Arbeitsplatz, Kindergarten, Schule, Uni, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg. Alles das ist versichert. Und das ist so wichtig, weil tatsächlich, Achtung, alle 4 Sekunden ein Unfall passiert in Deutschland.
Aber dann brauchst du ja einen starken Partner an deiner Seite, wenn so etwas passiert.
Und deshalb die ERGO Unfallversicherung, die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet, mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld beispielsweise. Bei bestimmten Verletzungen werden dann bis zu 3.000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich.
Informiert euch auf ergo.de/Unfallversicherung und bleibt gesund.
Absolut. Wir packen natürlich den Link nochmal in die Shownotes, damit ihr das alles nachlesen könnt. So, und jetzt geht es weiter mit, sie ist nämlich endlich da. Also wer schon mal in der Nähe von jungen Menschen gewesen ist in letzter Zeit, die wissen, es gibt im Moment nur ein einziges Thema und es ist eigentlich, hast du es schon oder hast du es nicht?
Ja.
Und man denkt, Corona, nein, es ist was viel Schöneres.
Ja, noch es ist besser.
FIFA 22 ist da.
Geil. Der ist ja wirklich, ist ja toll.
Der Fußballtraum lebt an der Konsole. Da nimmst du Borussia Dortmund mit Haaland, justierst ein bisschen an deinen inneren Werkseinstellungen, gehst in deinen persönlichen Karrieremodus und dann wirst du einfach deutscher Meister. Und du wirst, man kann, völlig unglaublich, ja, man kann auch, wenn man richtig gut ist, mit Hertha BSC deutscher Meister werden. Man muss nur richtig geil zocken können. Weil da treffen sich natürlich dann taktische Finesse und Skills am Gamepad.
Ja.
So. Ich hab Videos mir angeguckt auf YouTube von Leuten, die schon mal vorgespielt haben, ja, so wo es dann so, die, Alter, die dribbeln durch 5, 6, 7 Verteidiger. Ey, kein Wunder, dass es das mittlerweile die Spieler auf dem Platz?
Ich gehe davon aus, Gerrit Holtmann hat das auch geübt vorher, ja, auf der.
Ey, Gerrit Holtmann hat auch, glaube ich, einen 92er Pace oder so. Der ist einer, der ist einer der 10 schnellsten Spieler der Bundesliga. Hat sich natürlich auch darüber sehr gefreut. Nein, aber es ist ja dieses, da siehst du, warum jetzt eine Generation von Spielern, die auch sehr beliebt sind und die teilweise sehr auch sich selber spielen, so, die jetzt so zwischen 18 und 25 sind, dass die viel mehr so aussehen wie die Spieler, die es auf der PlayStation gibt. Also man weiß gar nicht, Henne und Ei, was war vorher da?
Ja.
Man muss auf jeden Fall mal sagen, liebe Eltern, für alle da draußen, die sich jetzt sagen, Moment mal, FIFA 22, ich habe doch schon letztes Jahr FIFA 21 gekauft und davor FIFA 20.
Das ist ja wie mit dem Covid.
Warum muss 19, ich denn jetzt FIFA 22 kaufen? Kann man nur da sagen, es ist komplett alles überarbeitet worden. Das Torwartspiel ist jetzt viel realistischer, viel besser geworden. Die Physik des Balles, die Ballphysik, lässt den Ball besser fliegen, lässt jeden Schuss und jedes Tor tatsächlich komplett neu wirken. Der Karrieremodus, Spielerkarriere ist überarbeitet worden, komplett überarbeitetes Gameplay. Also es ist FIFA 22 für alle die, die das gerne auf der Konsole, also auf der PlayStation 5 zum Beispiel, gerne spielen. Ja. Es ist komplett überarbeitet, es ist ein neues, eigentlich ein
liebe
neues Gefühl,
Eltern,
neues Produkt, FIFA 22.
Wenn ihr euch fragt, warum soll ich FIFA 22 kaufen, da kann ich euch nur sagen, wenn ihr zum Beispiel sagt über euren Nachwuchs, ich, menschlich passt es einfach nicht, dann habt ihr die Chance, über die FIFA 22 dafür zu sorgen, dass ihr dem kleinen Kevin He-Man vielleicht einmal am Tag begegnet, wenn er sich morgens gelangweilt die Fruit Loops aus dem Schrank holt, dann aber auch für die nächsten 18, 19 Stunden im Zimmer verschwindet. Und das ist eure Möglichkeit. Hier an der Stelle, sorgt für den Familienfrieden, hol FIFA 22.
Aber
mit der neuen Physik vom Ball und auch alles andere, was der Mike da aufgezählt hat. Für eine glückliche Familie.
Liebe Kinder, FIFA 22 ist wie eure Eltern komplett überarbeitet.
Es sei denn, sie kommen aus Gelsenkirchen.
So, oder FIFA 22 ist wie dieser Podcast.
Ja.
Powered by Football.
So sieht es nämlich aus. So, bitte.
Und bitte. Weil wir uns ja tatsächlich dann doch immer noch vom Fußball Woche für Woche inspirieren lassen und unsere Themen für diesen Podcast ja auch immer aus den einzelnen Spielen herausholen, dann müssen wir natürlich, Lukas hat es eben gerade kurz schon angesprochen, über Freiburg reden. Das machen wir aber auch schon deshalb, weil wenn wir über Freiburg reden, dann tut's nicht ganz so weh, dass wir im Nachgang natürlich dann auch über Hertha reden müssen.
Naja, das ist so ein bisschen so ein Spiegelexperiment, weil also nicht die Zeitung, sondern als wenn du in den Spiegel schaust.
Ja.
Also beziehungsweise alles spiegelt sich. Weil alles, was wir jetzt Gutes über Freiburg sagen, muss ich später nicht mehr Schlechtes über Hertha sagen, weil das ist letztendlich
das ist gut.
Als Projekt gespiegelt. Also hört einfach genau zu, alles, was wir jetzt an Lobpreisungen für den SC Freiburg übrig haben, ist im Umkehrschluss eine Generalkritik an dem, was bei Hertha BSC derzeit passiert.
Bitte. Ja. Möchtest du?
Ja, es ist natürlich ganz, ganz wunderbar, dass dieser SC Freiburg, der jetzt seit 10 Jahren, ich glaube jetzt Ende des Jahres, sind es 10 Jahre unter Christian Streich arbeitet, mit Spielern, ich habe das mal irgendwie gelesen, im Schnitt hat der Kader, also die 15 oder 16 Spieler, die gegen Hertha BSC eingesetzt waren, haben im Schnitt 4,2 Jahre unter Streich schon gespielt. Das ist ja, also mehr Kontinuität findest du, glaube ich, allenfalls noch bei den Bayern. Also dass ein Großteil der Spieler seit 4 oder mehr Jahren bei Freiburg schon unter Vertrag steht und sich dort auch entwickeln konnte. Von vielleicht sogar Bundesliga-Durchschnitt zu einem gehobenen Bundesligaspieler, die dort Nationalspieler geworden sind. Vincenzo Grifo zum Beispiel.
Tolle Entwicklung,
Der plötzlich italienischer Nationalspieler auf Abruf ist. Lukas Höhler, der Stammspieler ist. Nils Petersen, der Woche für Woche, wenn er möchte, seinen Joker-Rekord ausbauen kann. Alex Zickler gefällt das. Und da muss man einfach sehen, da wurde vielen Spielern, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, auch einfach in den letzten Jahren viel Zeit gegeben, sich in diesem Soziotop Freiburg einfach zu guten bis sehr guten Bundesligaspielern zu entwickeln.
Wäre was für Mario Götze gewesen, ne? So ein richtiger Wechsel nach Freiburg, auch nicht schlecht.
Naja, du siehst es ein bisschen an Maxi Eggestein. Ja, ja, der eins, das ist der einzige Transfer diese Saison gewesen vom SC Freiburg.
Also irre eigentlich, ne?
Nach Freiburg gekommen. Sonst hatten sie das Team schon beieinander. Und da haben sie auch nur, weil ich glaube, der Franzose ist zurück in die Heimat gegangen. Santana hieß der, glaube ich. Es war der einzige, der gewechselt. Und da mussten sie reagieren. Aber sonst haben die einfach den Kern dieser Mannschaft so lang schon zusammen. Und da laufen die Automatismen. Das sieht man daran, die haben ja nicht viel besser gespielt als Hertha BSC. Und sie waren auch nicht überragend in Berlin. Aber sie gewinnen es durch zwei Standards, die einfach, wo du siehst, das ist einstudiert, das ist gewachsen. Und weil sie unglaublich laufintensiv im Kollektiv verteidigen können.
Der ist übrigens Santa Maria.
Ja, schneiden wir raus.
Stimmt, Santa Maria, ja klar.
Santana.
Ja, genau. Aber dann habe ich oft genug unsere blöden Witze drüber gemacht.
Santana ist Gitarre, Santa Maria ist Winnetou, ne?
Insel, die auf Träumen geboren.
Ich hab meine Sinne verloren.
In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Herzlich willkommen zur Fußball-MML, Ihrem Boomer-Podcast.
Dreimal bitte nicht wieder wählen. Warum klinge ich als Dieter Thomas Heck für Otto Rehag?
Fragen über Fragen, ja, ja.
Aber der Punkt des Zusammenspiels ist halt, das merkt man eben, wahnsinnig wichtig. Also, ich nerv euch jetzt wieder, aber warum ist
jetzt
der FC... Warum ist der FC St. Pauli Tabellenführer? Weil sie seit einem Jahr quasi so in dieser Ordnung zusammenspielen. Warum sind Mannschaften wie Greuther Fürth oder auch wie der VfL Bochum in der letzten Saison aufgestiegen, weil sie seit Jahren zusammenspielen? Diese Kontinuität kriegst du halt in einem Verein wie Frankfurt hin, in einem Verein wie Freiburg hin, in einem Verein wie Frankfurt beispielsweise, die immer so an der Kippe sind zu, kommen sie einen Tick weiter oder nicht weiter, die immer dann auch an Spieler geraten, die bei Frankfurt sich dann entwickeln, groß werden, im Fokus stehen, hast du immer damit zu kämpfen, siehe Silva jetzt, dass sie dir weggekauft werden.
Jovic. Freiburg hatte das ja auch jahrelang, da waren immer die fünf Besten waren weg. Ja. Und du hast dich immer gewundert, wie haben sie es geschafft, die wieder einigermaßen gleichwertig zu ersetzen. Das war immer das Problem von Freiburg. Die sind dann nach Mönchengladbach gewechselt, nach Hoffenheim, sonst wohin. Und jetzt ist es offenkundig gerade so, dass man dort verstanden hat, dass es vielleicht ganz gut ist, mal eine Weile zusammen zu bleiben. Dass der Fußball, den sie dort spielen, vielleicht die Umgebung, möglicherweise haben sie auch kleine Gehaltsanpassungen gemacht, dass es nicht mehr automatisch der nächste Schritt ist, woanders hinzuwechseln. Mhm. Das ist fantastisch, das macht sich bezahlt. Vielleicht ist halt eben auch so die mangelnde Identifikation insgesamt im Profifußball mit vielen Clubs und wechselnden Trainern und so, auch sind das alles so schlagkräftige Argumente, dass der ein oder andere, Klammer auf, intelligente Klammer zu, Spieler sagt, auch weißt du was, ich kann auch noch ein, zwei Jahre hier bleiben, dann kann ich immer noch wechseln. Hm. Weiß ich nicht, aber scheint also, ja zu gehen.
Hertha BSC hat ja auch in der jüngsten und nicht mehr so jungen Vergangenheit sich beim SC Freiburg bedient, mit Darida, mit Schwolo, und sie haben das aber immer ausgeglichen. Und dann verlieren sie Florian Müller als, jetzt müsst ihr mich berichtigen, ich krieg das Torwartspiel beim SC, also dieses Torwartwechsel beim SC Freiburg nicht mehr so richtig hin, aber ich glaube, die hatten doch Florian Müller im Tor und der ist dann nach Stuttgart gegangen als Nachfolger von Kobel. Und dann hat man sich gedacht, was soll jetzt sein? Und plötzlich rutscht Marc Flecken ins Tor, der immer nur der Zweite war, findet und nutzt seine Chance und ist jetzt plötzlich im Kader der niederländischen Nationalmannschaft. Das ist ja dann auch der Freiburger Weg. Du hast aber Spieler wie Günther, Gulde und so und ein paar andere, die einfach genau diesen Müh unter dem Radar spielen. Die sind sehr gut, aber nicht so gut, dass sie direkt dann auch zu Gladbach müssen.
Ja.
Und plötzlich steht so jemand wie Günther im Kader der Nationalmannschaft für die Europameisterschaft. Und jemand wie Flecken ist plötzlich Teil der niederländischen Nationalelf, der Elftal. Also das sind ja so kleine Entwicklungssprünge. Oder beide Schlotterbecks. Ich glaube, der eine war bei Union. Beide Schlotterbecks spielen jetzt beim SC Freiburg und einer ist für die Nationalmannschaft nominiert.
Ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsnachnamen, ne? Schlotterbeck. Der klingt immer noch wie aus so einer Serie mit Bastian Pastewka.
Aber heißt nicht die Figur Familie bei Räuber Hotzenplotz so?
Das kann sehr, sehr gut sein. Länger nicht gelesen.
Naja, bitte schreibt uns. Also genau, schreibt genau, uns alle unbedingt. Namen, die uns heute nicht eingefallen sind, schreibt sie uns. Es gibt
da kommt da richtig was zusammen heute. Ja.
Nein, aber es ist ja dieser Weg. Und trotzdem, um jetzt auch mal ein bisschen Essig in den Wein zu gießen, würde ich sagen, und dazu gibt es dieses wunderbare Zitat von von Christian Streich, der nach dem Sieg bei Hertha BSC einfach auch sagte, pass auf, jetzt läuft es gut. Ich bereite mich auf die Zeit vor, wenn es schlecht läuft, denn da brauchen sie mich wieder.
Ja.
So, und das zeigt ja so die ganze Idee in Freiburg. Hey, pass auf, wir lassen das jetzt laufen. Euphorie, wir sind noch ungeschlagen. Die als, glaube ich, jetzt natürlich einzige Mannschaft in der Bundesliga. Aber es wird auch der Herbst kommen und der Winter. Und dann wird es schwerere Gegner geben als Hertha BSC in der Findungsphase. Und dann wird man mal wieder verlieren. Und vielleicht verliert man dann auch 3 am Stück. Das bedeutet aber in Freiburg keine Krise.
Genau.
Und das macht
dann, sie haben es dann halt, ne?
Das macht den SC Freiburg aus. Aber ich würde trotzdem sagen, dieser 4. Platz ist auch deshalb eine Freiburger Momentaufnahme, weil natürlich all die anderen Mannschaften, über die wir vorhin schon gesprochen haben, Frankfurt, Gladbach, auch Leipzig oder Hoffenheim, die eigentlich vor den Freiburgern stehen müssen, sich gerade erst finden. Wenn aber die Gladbacher, die Frankfurter und die Leipziger rollen, dann wird Freiburg natürlich auch in der Tabelle wieder eher nach hinten rücken. Ich glaube aber trotzdem, dass sie ähnlich wie Köln diese Saison oder Union letzte Saison durchaus eine Mannschaft sind, die am Ende einen der einstelligen Tabellenplätze belegen kann. Also irgendwas zwischen Conference League und einem sehr netten, sehr freiburgerischen 9. Platz.
Na, ich glaube, je mehr Punkte sie in der Frühphase sammeln, desto größer ist das Polster hinten raus und desto entspannter läuft die Saison, wenn man dann einfach mal so in der Mitte der Saison auch eine kleine Krise hat, aber nicht gleich in die berühmten Abstiegsnöte gerät. Und das kann natürlich helfen. Also wenn du, niemand macht sich ja jetzt die Illusion, wie vermutlich jetzt schon beim FC Köln, man würde jetzt irgendwie auf die Champions League zurasen, sondern man weiß, das sind jetzt halt einfach, wie viele Punkte haben sie jetzt gerade? 13 oder so? 14?
Sie haben jetzt 15. Sie sind
15
ein,
sogar.
Sie sind so. Ein Punkt hinter den Bayern und punktgleich mit den Dortmundern.
Also wissen Sie jetzt schon mal, jetzt fehlen noch zum Nichtabstieg ungefähr 20 Punkte. 21. So. Und das beruhigt natürlich ungemein, wenn du in der Frühphase schon mal am Ende der Hinrunde schon die nötigen 20 Punkte in etwa hast, ist das ja einfach ein gutes Gefühl. Plus X. Ich denke an nichts anderes denken. Die gehen ja immer in eine Saison und hoffen erst einmal, dass sie nicht, also hoffen nicht. Also Freiburg ist, glaube ich, der entspannteste Club im Profifußball, was das Ab- und Wiederaufsteigen angeht. So. Aber nichtsdestotrotz machen die sich natürlich keine Illusionen. Die wissen halt einfach aufgrund der begrenzten Möglichkeiten, die Möglichkeit eines Abstieges ist hier immer eingepreist. Und das ist, glaube ich, auch mit das Geheimnis von deren Erfolg. Zu wissen, dass der Abstieg eine absolute Realität ist und man dieser Situation einigermaßen angstfrei, aber respektvoll begegnet. Und jetzt wissen sie halt, 15 Punkte, kann man noch ein bisschen aufbauen. Dann haben wir so 20 nach ein paar Spieltagen, ist doch mega gut. Und den Rest der Saison können wir ganz entspannt auftreten, wie viele andere Teams es erst dann wieder schaffen, wenn der Abstieg bereits besiegelt ist und man frei aufspielen kann.
Das ist ja so ein bisschen, wenn man die Kaderplanung bei vielen ambitionierten Erstligisten sieht, dann ist es ganz oft auch, dieser blinde Aktionismus ist ja auch Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Wenn du aber keine Angst vorm Sterben hast, also in diesem Bild ist dann der Abstieg der Tod, wenn du keine Angst vorm Sterben hast, dann lebt es sich natürlich auch entspannter und dann bist du auch nicht, dann wirst du nicht hektisch, wenn du plötzlich mal zur Winterpause 17. bist.
Genau.
So, aber du wirst auch, glaube ich, nicht verrückt und hast keine Flausen im Kopf, wenn du halt 4. bist nach 7 Spieltagen. Das kann dann ein Christian Streich auch sehr, sehr gut einschätzen.
Ja, genau.
So.
Hättest du eigentlich noch gerne 60 Sekunden, um deine Wut und deine Enttäuschung und deiner inneren Leere Luft zu machen, was das Thema Hertha BSC angeht?
Ich bin nicht mal mehr wütend, ich bin nur noch traurig. Aber es ist so ein bisschen Resignation. Es ist so ein bisschen Resignation, weil es so schwierig ist und weil man Woche für Woche sieht, dass der Kader eine gewisse Unwucht hat. Natürlich auch ein Riesenlazarett. Das kannte man sonst nur von Borussia Dortmund in dem ersten FC Köln in den letzten Jahren. Wenn du so weißt, eigentlich 7 Stammspieler sind verletzt. Ja, und dann kommt halt noch dazu, du musst eigentlich einen Fußball spielen mit den Spielern, die du hast, Selke oder Piątek vorne auf der 9, wo du über die Flügel kommen musst. Aber wir haben keine Flügelspieler verpflichtet in Berlin. Ein Maulida, der hat sich sofort verletzt. Das war der das Joker-Tor in Bochum geschossen hat, als wir im Stadion waren. Er kam von der Bank, war aus Frankreich verpflichtet worden. Der ist verletzt, du hast keine schnellen Außenverteidiger. Und was du gegen Freiburg gut gesehen hast, ist, wenn es mal schnell über Außen geht, dann klingelt's auch sofort, weil du meiner Meinung nach immer noch, du hast einen potenziell internationalen Top-Stürmer mit Piontek vorne drin. Das ist eine neuen, der ist auf jeden Fall auf Europapokalniveau. Den musst du aber natürlich freispielen. Und dieses Problem hat Hertha BSC immer schon gehabt. Wir hatten Jahre mit Bobic als Mittelstürmer, mit Wichniarek als Mittelstürmer, wo ich mich immer gefragt habe, warum haben die in anderen Vereinen funktioniert? Ja, natürlich, weil sie Zulieferer hatten von außen. Hier, Lena Kassel hat es genannt, die Freunde der Stürmer. Also, warum hat André Silva so gut funktioniert? Weil er einen kongenialen Partner in Kostic hat. Warum funktioniert Kalajdzic in Stuttgart so gut? Weil er mit Bonasosa einen Zulieferer hat. Ja, das sind ja diese Freundschaften. Ein Lewandowski ist auch der viel bessere Stürmer, wenn Thomas Müller neben ihm spielt und wenn er Gnabry oder Sané auf der Seite weiß. Das heißt, du hast ja immer, die Mittelstürmer haben immer einen, der wirklich weiß, wo sie stehen. Und selbst wenn wir jetzt diesen Neuner bei Hertha BSC implementieren und sagen, das ist jetzt Piontek, dann muss der immer noch seinen besten Freund auf dem Platz finden. Und das ist die Aufgabe von Dada in den nächsten Wochen. Und da unter anderem.
Falls er die Aufgabe bekommt.
Falls man ihm das Vertrauen schenkt.
Ob wir den Weg mit Paul Dardai
richtig,
weitergehen.
Ob er da eine Zukunftskoalition bilden kann mit seinen Co-Trainern.
Ich frage mich, meint ihr, da war, also Samstagabend war im Bauch des Olympiastadions helle Aufregung, weil Lothar Matthäus gesagt hat, Edin Terzic kommt zu Hertha BSC. Er hat da was trapsen hören, ja?
Mhm.
So, ich glaube, in Dortmund war überhaupt niemand aufgeregt.
Nein.
Also,
das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Also Edin Terzic hat beim BVB eine attraktive Aufgabe bei einem fantastischen Club, bei dem es im Großen und Ganzen ja sehr, sehr gut läuft. Ich glaube nicht, dass Edin Terzic sich als seine erste richtige Cheftrainerstelle Hertha BSC aussucht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht.
Aber pass auf, dann spekuliert doch mal mit mir. Sagen wir mal, der kleine Trainer Paul Dardai, der nur einen Einjahresvertrag hat und hier nur die Stellung hält, bis Hertha BSC einen großen Trainer
gefunden hat.
Wenn der jetzt gehen muss in den nächsten Wochen, was ja nach 5 Niederlagen in 7 Spielen jetzt auch nicht völlig abwegig ist als letzte Konsequenz.
Ist richtig.
Wen soll Hertha denn holen?
Lucien Favre.
Ja, aber
der war ja schon da.
Aber das
und
ist
für die Ambition, was?
Verbrannte Erde.
Verbrannte Erde. Ja. Ach, aber warum? Die Leute, mit denen Lucien Favre damals zusammengearbeitet hat, die sind doch gar nicht mehr da. Also bei wem, welche, also...
Ja gut, aber ich glaube, welchen
Bauern hat man den verbrannten Acker denn hinterlassen, die jetzt noch da sind?
Ja gut, es gibt ja immer noch die Fans in der Kurve, die glaube ich jetzt nicht sagen, Lucien Favre ist die beste Lösung für Hertha BSC.
Ich glaube, die Fans der Hertha wären gar nicht unglücklich darüber, wenn der käme, weil Lucien Favre garantiert dir ja vielleicht nicht unbedingt den Titel, aber er steht ja für eine Platzierung irgendwo zwischen 6 und 3. Das würden die Herthaner, glaube ich, mit Kusshand nehmen.
Ich glaube, das große Problem ist, dass der Wunschtrainer von Bobic und wahrscheinlich auch der Wunschtrainer für jeden Hertha-Fan einfach gerade noch immer bei 20 Grad am Meer sitzt und sagt, warum soll ich denn aus Monaco, aus dem Europapokal, irgendwie einer schönen Liga, wo ich es mir gemütlich machen kann mit interessanten Spielern, unter anderem Kevin Volland, wieso sollte ich da zu Hertha BSC gehen? Also warum sollte ich jetzt...
Im November.
Monte Carlo gegen den Berliner Wedding tauschen. Was ist das für Quatsch?
Das kann er auch gar nicht, Weil der Nico, der kommt gleich bei uns zum Essen. Hör mal, hier Carmen, mach mal da was zu essen. Da kommt der Kovac, der Trainer von Monaco. Der Schawiner, Davina Shakira und Shania Tyre, die haben jetzt auf Straße, haben sie einen schönen Tisch und ihr bastelt. So. Jetzt setzt er sich gleich hin. Super ist das. Der bleibt unser Trainer von der Monaco. Von der AS Monaco. So.
Da.
Ja.
Ich kann auch immer noch sagen, dick. Go.
Ist auch noch auf dem Markt.
Was ist mit Leverkusen?
Ich würde gerne kurz eine Sache noch anmerken. Ich habe mich zwar nicht intensiv eingelesen, aber wo wir gerade über Berlin sprachen und den Kultclub Union, was war denn bitte da los in dem Spiel gegen Maccabi Tel Aviv? Ich finde, das ist insgesamt als Thema überhaupt nicht groß genug gemacht worden, was da passiert ist. Also da spielt Union gegen Maccabi Tel Aviv.
Also wir müssen das mal kurz einordnen. Also es ist ein Europa-Conference-League-Spiel gewesen und Union muss aufgrund der Stadionkapazität ausweichen, wenn sie international spielen und spielen dann bei Hertha BSC.
Im Olympiastadion, im Gebäude, das Albert Speer erworfen hat.
Genau, in West-Berlin, wo jedem Hertha-Fan das Herz blutet, wenn das dann abends rot leuchtet. Spielen sie aber am vergangenen Donnerstag gegen Maccabi Haifa. Was das erste,
Maccabi Haifa, entschuldige bitte, natürlich.
Was das erste Spiel einer israelischen Mannschaft im Berliner Olympiastadion ist. Also auch groß und geschichtsträchtig.
Ja.
Und dieses Spiel wird 3-0 gewonnen und danach twittert Maccabi Haifa: Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Es war ein toller Abend, Völkerverständigung, das Übliche. Also alle sind rausgegangen, haben gesagt, es war ein guter Abend. In der Hoffnung, dass es ein guter Abend war. Und dann spätestens in der Nacht und am nächsten Tag wendet sich das, weil es wohl zu Übergriffen, Beleidigungen in den gemischten Fanblock gekommen ist. Unter anderem wohl auch der Versuch, eine Israel-Flagge anzuzünden.
Genau, das konnte durch einen Zivilbullen verhindert werden.
Und
Scheiß Juden wurde gerufen.
Genau, und es gab Übergriffe. Es hat, glaube ich, auch jemand verklausuliert, also mit dem Zahlencode angedeutet, ob denn einer seiner Begleiter nicht Zyklon B dabei hätte.
Wahnsinn.
Also sowas wurde halt, also das, wo man sich immer denkt, haben wir nichts gelernt?
Also ich war wirklich, als ich das las, ich war wirklich geschockt. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, das gibt es nicht. Also, ich meine,
das Erste, was ich gelesen habe, war, dort wurde unter anderem auch der Hitlergruß gezeigt. Da gibt es wohl ein Foto von. Da habe ich mir natürlich vorgestellt, jetzt sind wir in den letzten 30 Jahren nicht weitergekommen, dass da wieder einer in der vollgepissten Jogginghose im Deutschlandtrikot steht. Und dass das dann das Bild ist,
was... Ja, vor allem rund 30 Jahre nach Hoyerswerda, ne? Ja, gerade genau. Eben fast den Jahrestag gefeiert.
Und dass wir, dass das dann wieder...
Affenrufe in den Stadien, auch vor 30 Jahren.
Dass das die Bilder, dann sind die ja bleiben. Und natürlich, und ich, ohne es zu relativieren, nochmal, da gehen 23.000 ins Stadion. Und wahrscheinlich sind diese Geschehnisse oder die Auslöser waren dieser Geschehnisse waren am Ende wahrscheinlich 50 Leute. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber so ein paar Dutzend. Und das zieht natürlich aber den ganzen Abend in den Schmutz. Und ich frage mich, wie kann man denn so, nicht, das ist ja nicht nur Geschichtsvergessenheit, das ist ja auch Ignoranz. Das ist ja auch dem Ganzen, was wir als Deutschland an Geschichte haben und wie wir damit auch umgehen und was wir uns auf die Fahnen schreiben, sei es Hertha BSC, sei es dieses Never Forget, das es ja bei fast allen Vereinen gibt, also zumindest ich habe es in Dortmund gesehen, ich habe es bei Hertha gesehen, auch bei Union ist das ja ein ganz großes Thema, man geht aktiv gegen Antisemitismus vor, dann spielt eine israelische Mannschaft im Olympiastadion und einer macht den Hitlergruß, der andere zündet die Fahne an und irgendwelche anderen...
Eine Israel-Fahne anzünden wollen...
Ja.
Also wirklich, wirklich unglaublich. Unglaublich.
Wahnsinn.
Und ich finde, dass das in Relation zu dem, was da geschehen ist, gar nicht groß genug thematisiert wurde.
Das Warum hat mich, eigentlich nicht?
Wahrscheinlich, weil links und rechts wieder andere Themen und Hashtags dann die Timelines bestimmt haben. Das finde ich, also ich weiß nicht, welches Maß da angebracht wäre, aber ich habe es als zu geringfügig empfunden, eingedenk dessen, was da geschehen ist, weil das für mich wirklich ein Ausfall war und ist, der so dramatisch ist, dass dem deutlich mehr Aufmerksamkeit gebührt hätte.
Weiß man, Lukas, wie Union Berlin reagiert hat?
Ja,
also ich habe irgendwann im Laufe dessen, als das jemand auch twitterte, gab es nur so eine etwas schroff wirkende Nachfrage von Union Berlin, welcher Block, welcher Sitzplatz? Also das war ungefähr... Das wieder reagiert wurde, also als ein Augenzeuge quasi die ganzen Geschehnisse beschrieben hat. Aber ich weiß nicht, wie die Aufbereitung dann stattgefunden hat. Weißt du das?
Ja, also zum einen, also wenn man in die Medien in Berlin geschaut hat, also die zum Beispiel die Überschrift vom Tagesspiegel war am nächsten Tag dann, der Staatsschutz ermittelt, der erste FC Union entschuldigt sich. Also es ist natürlich das, wie es immer so läuft, und ich weiß auch gar nicht, was der Verein anders machen sollte. Also du positionierst dich als Verein ja sowieso schon klar. Dann kommt es zu so einem erstmal ja als Völkerfest auch geplanten Spiel. Dafür gibt's ja eigentlich den Europapokal, auch als Begegnungsstätte. Und dann passiert sowas innerhalb deiner Fangemeinde. Und dann bleibt dir ja anstelle von, sagen wir mal, Zingler als Präsidenten oder auch Christian Arbeit als Stadionsprecher oder als jemand, der dann vor die Presse tritt und wer dann noch als Offizieller sich äußern muss. Es bleibt dir ja gar nicht viel mehr, als zu sagen, wir verurteilen das. Wir entschuldigen uns und wir ziehen daraus Konsequenzen und dann ermittelt der Staatsschutz. Also dort wurde auf der Seite alles getan. Ich frage mich nur, wo ist die Prävention? Also warum kommt oder ist es einfach die Quadratur des Kreises, dass du 100-mal als Borussia Dortmund oder Hertha BSC dich hinknien kannst, die Transparente mit Never Forget und sonstige Kooperationen und Projekte ins Leben rufen kannst, wenn du den harten Kern von Vollassis und Idioten schlichtweg nicht erreichst, weil es denen auch scheißegal ist.
Das ist halt einfach die negative Seite des Satzes, der Fußball ist für alle da. Das schließt natürlich komplette Arschlöcher mit ein, die man nicht immer so aussortiert bekommt, wie man es vielleicht gerne hätte. Aber wenn
das
dann
ist
halt
ausgerechnet bei Union Berlin passiert, ist ja schon etwas überraschend.
Ja, das, was du sagst, ich muss leider gleich los, aber das wollte ich noch sagen, weil das, was du sagst, dieses ausgerechnet, ist etwas, was im Großraum Berlin gar nicht so viel überrascht.
Nee, überhaupt nicht. Also
da möchte ich den Berliner Lukas Vogelsang fragen, denn dieses, ich nenne es jetzt bewusst mal Klischee vom kultigen Club mit den sympathischen Fans. Wenn du dich in Berlin umhörst, wirst du genügend Leute finden, die da zumindest mal ein Sternchen dran setzen, und zwar kein Gender-Sternchen.
Ja, also man muss halt sagen, also dass es in der Hertha-Kurve auch in den letzten 30 Jahren problematische Fans gab. Ja, das ist ja keine Frage. Die habe ich teilweise selber erlebt im Stadion. Ich erinnere mich immer, es muss so vor 20, 25 Jahren gewesen sein, als ich in der Hertha-Kurve stand und neben mir hatte einer so eine Hertha-Schlafmütze. Die ging ihm bis hinten zum Hintern. Also sah so ein bisschen aus wie der deutsche Michel, nur in Blau-Weiß, und hatte noch 23 Schals an jeder Seite. Und der hat halt immer gebrüllt, geh ihm in die Beine, dem Juden. So. Also immer dieses, der Jude auch als Beschimpfung. Das kenne ich aus der Kurve. Das kenne ich aber auch von den Kreisliga-Plätzen. Das gibt es. Das ist in Berlin,
natürlich.
Spandau, hörst du da, wo ich herkomme, da hörst du das immer noch auf den Plätzen. So, aber das ist bei Weitem kein Problem, was Hertha BSC oder zum Beispiel auch Borussia Dortmund, wo man ja auch weiß, dass da durchaus auch Rechtsextreme in der Wand stehen. Das haben diese Vereine ja nun überhaupt nicht exklusiv. Und Union soll ja bloß nicht so tun, als wären sie jetzt irgendwie der linke Ersatzverein aus Köpenick. Idioten gab es auf beiden Seiten der Mauer. Idioten gibt es 30 Jahre nach der Wende auch in beiden Berlins, sowohl in Ost als auch in West. Und da ist kein Verein davor gefeit. Du musst halt nur gucken, wie du mit denen umgehst.
Ja, so ist es. Ich hätte mir jetzt fröhlichere Schlussworte
gewünscht.
Ich
habe was für dich noch.
Ja.
Ich mache einen schönen Rausschmeißer, weil du dich darüber freuen wirst.
Ja.
Mit einem Hinweis auf unsere Freunde vom Nachholspiel.
Ja.
Die haben gerade vergangenen Samstag und jetzt am Samstag 2 Folgen online gestellt, in denen sie mit Thomas Broich über sein Leben gesprochen haben, über seine Karriere, also in der ersten Folge den Weg, ich schaue nochmal kurz nach, dass ich es genau richtig sage, also in der ersten Folge geht es um seine Zeit in Australien, er ist selber zu Gast, es macht wirklich viel Spaß, in der zweiten geht es um seine Karriere bis Australien. Und auch dieses, wenn man sozusagen, ähnliches Ding hatte ja auch Sebastian Deißler, wenn man der große Hoffnungsträger als Mozart gefeiert in der Rumpelfuß-Ära war. Wie schwer trägt man da als junger Profi dran? Und hat er aber selber genug getan, um sich durchzusetzen? Und er spricht dann auch über seine Zeit als Trainer bei der U15 von Eintracht Frankfurt. Da war er nämlich 2020/21 und sagt, das ist die beste Zeit seines Fußballerlebens gewesen, weil ihm die Zeit als Jugendtrainer gezeigt hat, wie er selber hätte sein können und wie er heute arbeiten will. Also es ist ganz spannend. Du fängst also sozusagen in dieser Rumpelfuß-Ära in Deutschland an, bist in Australien. Ich glaube, er ist ja der australische Spieler des Jahrzehnts geworden.
Abbauen. Ich dachte, du sagst, ich habe noch was Schönes für dich. Und ich dachte, du machst einen lustigen Spruch und ich gehe. Kann man sich das nicht nur als Podcast anhören oder hast du den jetzt einfach komplett einmal schon mal erzählt? Oder
es sind ja zwei Folgen, die zusammen, glaube ich, ungefähr 3 Stunden gehen oder 2,5. Und ist ein großer Hinweis.
Bravo. Ja, hast mir richtig den Mund wässrig gemacht. Nee, ich habe ja Bock drauf, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe schon alles gehört.
Kannst du für mich gerade ganz kurz nochmal die Medi Riel aus dem Dalli Dalli Center spielen oder irgendwie sowas? Monika Sund. Nein, ich brauche eine Assistentin, weil unser geliebter Partner Volkswagen im Rahmen der Volkswagen Tailgate Tour hat ja 2 VIP-Karten, 2x2 VIP-Karten für das Fußball-Länderspiel am 8. Oktober in Hamburg verlost, beziehungsweise das mit der Verlosung machen wir jetzt. Der We Drive Football war das Codewort auf unseren Social-Media-Kanälen. Und ich habe jetzt alle Einsendungen hier und du musst jetzt irgendwann gleich einmal Stopp sagen, wenn du das kannst. Schaffst du es, Stopp zu sagen irgendwann so? Ich mische einfach, warte, nicht so schnell. Also ich mische jetzt einfach hin und her und jetzt Achtung.
Stopp.
So, wir haben einen Gewinner.
I'm the winner is...
Sven Moser hat gewonnen. 2x zwei Karten, zwei VIP-Karten, den Rest mache ich mit Lukas, damit du los kannst.
An dieser Stelle übrigens, Zlatan Ibrahimovic hat sich gerade zum 40. einen 500.000 Euro Ferrari geschenkt. So, ja, und wo wart ihr, als ich 40 wurde, frage ich mich.
Ich wurde auch mal 40, da wart ihr auch nicht da.
Da gab es doch gar keine Autos, da gab es eine, ne?
Ja.
Vierspänner. So, da reicht's jetzt.
Also Micky, du hörst dir schön Nachholspiel mit Thomas Broich an.
Ja, sicher.
Fußball-MML mit Micky Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang gibt es nächste Woche erst am Mittwoch beziehungsweise am Donnerstag nach dem Länderspielen.
Ist richtig.
Und ja, das war's von mir aus.
Ja, du schönen Urlaub, Lukas. Ne? Du machst ja schönen Urlaub. Das ist ja der Grund.
So.
Ja, kann man ruhig sagen.
Ja.
Kann sagen, dass er Urlaub macht.
Das kann man sagen. Kannst du die zweite, Lukas, du musst gleich auch einfach mal Stopp sagen für die zweite Karte. Was rubbelst du denn da? Na, ich hab die Liste, wo die alle drin sich aufgeschrieben haben und We Drive Football als Codewort hier abgegeben haben. Bei Twitter, bei Facebook und bei Instagram. Also, tschüss.
Habibi.
Lukas, sag Stopp.
Stopp.
Tom Brown hat gewonnen. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, war das auf Twitter. Ich regel den Rest. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Sven Moser und Tom Brown gewinnen jeweils zwei VIP-Karten für das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Rumänien. Und zwar am 8. Oktober. Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage. Genau, Deutschland gegen Rumänien, 8. Oktober, Volksparkstadion. Also Freitag ist das ganze Volksparkstadion hier in Hamburg mit besten Plätzen, mit Essen, Trinken und allem Zip und Zap zur Verfügung gestellt von unserem Partner Volkswagen im Rahmen der Volkswagen Tailgate Tour. So, jetzt haben wir alles, oder? Luki, mein Freund?
Ja, unbedingt.
Ich lass mal gucken, Hertha, Ibrahimovic, Leverkusen, wir haben so wahnsinnig viel über Leverkusen.
Ja, wir haben aber auch, pass auf, wir haben ja auch noch aufgeschrieben, das weiß Micky natürlich nicht. Wir wollten ja eigentlich auch über die Nominierung, also den Kader von Hansi Flick sprechen.
Ja.
Da stelle ich nur eine Frage nochmal in den Raum. Sag mal, dieser Kevin Trapp, der ist ja der neue Manuel Neuer. Wieso ist der denn nicht nominiert, aber Bernd Leno, der zweite bei Arsenal ist, der zweite Keeper, der darf dann mitfahren oder was? Und auch nicht spielen. Ja, ja. Ich bin gespannt, Nationalmannschaft. Ich habe schon wieder richtig Bock.
Wird geil. Also, in diesem Sinne, viel Spaß beim Spiel und schönen Urlaub und bis die Tage. Die nächste Folge Fußball-MML, sei auch schon mal erwähnt, gibt's dann erst nächste Woche Mittwoch.
Oder Donnerstag. Je nachdem, wie wir zueinander finden und wie gut das Internet in Griechenland ist, weil ich bin ja mal wieder mit Ewald Lien und Otto Rehagel unterwegs, undercover. Wir machen da eine Sendung für Vox. Genau, aber bis dahin, aber das ist doch perfekt, bis dahin können die Leute doch diese 2,5 Stunden Nachholspiel mit Thomas Broich hören. Das ist doch so grandios. Ist
genau so haben wir es uns gedacht. Also, tschüss, schöne Woche, viel Spaß mit den Länderspielen und bleibt uns gewogen, Freunde.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.